macht schon. Gut, also technische Anleitung zum Anfang. Ich weiß nicht warum, aber die Aufnahmen, die ich genauso programmiert habe wie die anderen, funktionieren gerade nicht. Dienstag schon nicht und heute auch nicht. Mal gucken, was nachher im Hörsaal 304 los ist. Da habe ich dasselbe gemacht. Das heißt, jetzt, wo das zweite Mal passiert ist, werde ich da mal irgendwo Bescheid sagen im LLZ, bei den freundlichen Menschen, die mir auch sonst immer helfen. Und werde Bescheid sagen, ich habe die Aufnahme manuell gestartet, da sind irgendwelche Formulare, meine Studis warten auf die Videos. Und gucken Sie doch bitte mal, warum das nicht funktioniert. Irgendwas ist da seltsam. Ich habe noch mehr Anmerkungen, aber die können alle bis am Ende warten. Die können warten, bis wir am Ende sind. Jetzt steigen wir ein mit Lemma 13, 19 und einem Beispiel dazu. Oder? Hallo, moin, schön, dass Sie da sind. Das mit den Videos doof, aber ich freue mich trotzdem, genauso wie immer, dass Sie da sind. Und lassen Sie mich das einmal am Anfang sagen, ich habe mich immer gefreut, zu Ihnen in den Hörsaal zu kommen. Letztes Semester, dieses Semester auch. Bin hier immer gerne reingekommen, ich habe hier immer gute Laune. Vielen Dank dafür, ich werde Sie vermissen, wenn wir das dann ab nächster Woche nicht mehr haben erstmal. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Lemma 13, 19 war dieses Lemma, das wir letztes Mal am Ende bewiesen haben. Die Konstruktion war gar nicht so schlimm, aber die Eindeutigkeit am Ende ein bisschen nervig. Ich quatsche schon mal kurz dadurch, was da passiert ist. Wir fangen an mit einer symmetrischen N-Kreuz-N-Matrix über R. Die soll positiv semidefinit sein. Und dann haben wir behauptet, dass wir dann genau eine symmetrische Matrix finden, M, die auch positiv semidefinit ist und der, dass ihr Quadrat A ist. Und wie wir im Beispiel gleich sehen werden, hat man häufig mehrere Möglichkeiten, nämlich dann, wenn man nicht fordert, dass die Matrix M positiv semidefinit ist. Und im Beweis sind wir so vorgegangen, dass wir für die Matrix eine Diagonalform gefunden haben. Das heißt, wir haben Basiswechsel gemacht, um auf eine Diagonalform zu kommen, haben dann aus der Diagonalform sehr schnell sehen können, wie so eine Matrix, die sich so verhält, wie M aussehen muss. Und dann sind wir mit dem Basiswechsel quasi wieder zurück und haben dann die wirkliche Matrix M gefunden. Das ist die Idee. Wenn Sie sich das als Rechenweg merken oder als Argumentationshilfe, dann haben Sie schon viel gewonnen. Sie suchen also nicht direkt nach der Matrix M, es sei denn, Sie sehen das irgendwie auf magische Weise, dann freue ich mich sehr für Sie, dann müssen Sie so eine Testrechnung machen. Aber falls es nicht so sein sollte, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie den Weg über so eine Diagonalmatrix gehen, weil man da wirklich alles sieht. Und wie man von einer Matrix, wenn es überhaupt geht, zu einer Diagonalmatrix kommt, sodass die gleiche Abbildung beschrieben wird, also über Basiswechsel, das haben wir jetzt ja schon häufig gesehen. Und der Witz ist hier, dass es geht. Dass also die Abbildung von R hoch N in sich selber, die zu so einer Matrix gehört, automatisch diagonalisierbar ist. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Und mein winzig kleines Beispiel. Oh, Moment. Da das Video ja bestimmt irgendwann kommt, ist sinnvoll, wenn ich dran denke, auf die richtige Tafel zu schalten. Hier ist mein winziges Beispiel. Die 2-Kreuz-2-Matrix A über R mit Einträgen 2, 0, 0 und 0 ist positiv semidefinit. Nicht positiv definit, das Beispiel haben wir schon gesehen, aber positiv semidefinit und symmetrisch. Schreiben, die erfüllt, dass M Stern M gleich A ist. Und ich wette, Sie können mir alle die Matrix sagen. Wie könnte so eine Matrix M aussehen, wie das kann, was wir wollen? Was für Einträge brauchen wir? Ja.
Ich glaube, Wurzel 2, 0, 0, 0.
Glaube ich auch. Danke. Und hier erfüllt M, dass M Stern M A ist und M ist selber auch symmetrisch und positiv semidefinit. Das heißt, da stimmt alles, was da steht. Schätze ich mal, sind es noch eine andere Matrix, das auch kann, oder? Der so, ohne das geht auch. Und dann sagen sie, machen wir zwei Zeichen. Diagonalmatrizen kann man das sehen. Da sehen wir häufig sogar direkt mehrere Möglichkeiten. Dann kann man gucken, was brauche ich von meiner Matrix. Wenn die Matrix, die Sie gegeben haben, nicht so schön aussieht, dann gucken Sie erstmal, kann ich das überhaupt, erfüllt die Voraussetzungen und wenn ja, diagonalisieren und dann ablesen und der Basisrechnung zu machen. Okay? Und jetzt kommt der letzte Satz. Letzter Satz der Vorlesung und von diesem Kapitel. Oh, ich muss noch einen Rückblick machen. Naja, ich habe ja nachher kurz Zeit. Da fließt jetzt auch nochmal alles zusammen. Und auch in dem Beispiel, was wir dann machen, fließt dann nochmal alles zusammen. Das heißt, das wird wieder so ein Beispiel der Bauart. Wir machen jetzt und wir wissen, wie das geht und wir rechnen eine halbe Stunde. Dann machen wir das und wir wissen, wie das geht und wir rechnen eine halbe Stunde. Und dann machen wir das und wir bauen alles so zusammen und gehen quasi nur durch, was muss gerechnet werden. Und zwischendurch gebe ich Ihnen so Teilergebnisse, damit wir irgendwie weiterkommen. Polarzerlegung, das ist eins der letzten Stichwörter in der Modulbeschreibung zur linearen Algebra. Und ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind, dass ich also quasi meine Hausaufgaben gemacht habe, wenn es darum geht, was steht in der Modulbeschreibung, was erwarten andere Menschen, was hier in der linearen Algebra passiert, damit man das irgendwie erwähnen und sich darauf beziehen kann. Aber für mehr als ein Beispiel reicht es dann leider nicht. Wir können also dann nicht noch ausführlich über Anwendungen sprechen. Das passiert hoffentlich in anderen Vorlesungen, wo diese Konzepte irgendwie genutzt werden. Bei der Polarzerlegung geht es darum, und es gibt übrigens noch viele andere interessante Zerlegungen. Und auf meiner Liste für die nächste lineare Algebra steht, dass ich vielleicht noch mehr solche interessanten Zerlegungen mache. Aber diesmal war klar, dass die Zeit dafür zu knapp werden könnte. Also nur die, die auch eine der wichtigsten ist, die am häufigsten erwähnt wird, da beginne ich mit einer invertierbaren n kreuz n Matrix über R. Das heißt, ich beginne schon mit der Voraussetzung, dass meine Matrix A nicht nur quadratisch ist und reelle Einträge hat, sondern dass sie auch noch invertierbar ist. Und dann behaupten wir, dass man diese Matrix A als Produkt schreiben kann, D Stern M, und die Matrizen D und M, die können folgendes. D ist, also beides sind n kreuz n Matrizen über R. D ist positiv definiert, unsymmetrisch, uninvertierbar, das kommt alles nebenbei irgendwie mit raus. Und M ist so, dass das Inverse, also M ist auch invertierbar. Und das Besondere ist noch, dass M diese schöne Eigenschaft hat, die wir schon ein paar Mal gesehen haben, nämlich dass das Inverse dasselbe ist wie die Transponierte. In anderen Worten, M ist eine von diesen Matrizen, die man für Basiswechsel verwenden kann, für zwei Sachen gleichzeitig, nämlich für Homomorphismen und für Binärformen. Ergibt das Sinn? Erstmal nur die Aussage, man kann das machen, man kann solche Matrizen finden. Wie das geht, sehen wir später. Jetzt beweisen wir erstmal, dass das funktioniert. Okay? Das ist die Polarzerlegung. Sieht erstmal nicht so spektakulär aus. Und die Frage ist naheliegend, nein, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, warum die Polarzerlegung heißt, aber das kann ich nachgucken. Und wenn Sie das wissen wollen, können wir danach halt drüber sprechen. Wir sehen uns ja wahrscheinlich nochmal. Jetzt beweisen wir das erstmal. Was weiß ich alles über die Matrix? Naja. invertierbar, dann ist die Transponierte auch invertierbar. Und wir wissen sogar, dass das Inverse der Transponierten das Transponierte von der Inversen ist. Dann ist das Produkt von den beiden auch invertierbar. Und wie wir gleich sehen werden, ist das Produkt auch noch symmetrisch. Okay, wir schreiben das erstmal kurz als Sinn. Nachrechnen, dass die Matrix auch noch positiv definiert ist. Ich überlege gerade, definiert oder semi-definiert? Ich denke gerade, semi-definiert, aber wir werden das gleich feststellen. Wir fangen mal mit der Rechnung an. Um das zu überprüfen, brauchen wir irgendeinen beliebigen Vektor aus dem R auf N und dann müssen wir den Vektor mit der Matrix multiplizieren von links und dann mit rechts müssen wir nochmal, oder von rechts müssen wir nochmal das Transponierte des Vektors dran multiplizieren, um auf positive Definiertheit oder Semidefiniertheit zu prüfen. Also schnappe ich mir jetzt so einen Vektor. Dafür brauche ich jetzt auch noch, dass die Matrix-Einträge Namen haben, damit ich mit denen arbeiten kann. Sei also so, dass die Matrix-Einträge klein a, j heißen. Das haben wir ganz früher immer so gemacht, als wir noch viel so mit Matrizen umgerechnet haben. Das heißt, I und J laufen von 1 bis N. Und dann brauche ich noch einen Vektor, der soll V heißen und die Einträge sollen Lambda 1 bis Lambda N heißen. Der kommt aus R N. Und jetzt möchte ich folgende Rechnung machen. Es geht jetzt also gerade nicht um die Matrix A, sondern um die Matrix A Stern A transponiert. Mit der möchte ich jetzt umrechnen. Und wir sehen gleich, wie man es irgendwie geschickt machen kann mit der Notation, aber fangen wir erstmal an. Wir berechnen am Ende, berechnen wir V Stern A Stern A transponiert Stern V transponiert. Und jetzt möchte ich einen Kunstgriff anwenden. Und zwar möchte ich anwenden, dass es das gleiche ist wie, und zwar klammer ich um. Das heißt, ich verwende, dass bei dieser Art von Rechnungen das Assoziativgesetz gilt. Ich kann also auch erst V Stern A ausrechnen und A transponiert Stern V transponiert und kann das dann multiplizieren. Das schreibe ich jetzt mal hin. Wie sieht das dann aus? V Stern A Stern A transponiert Stern V transponiert. Und da höre ich auf, auch wenn einige von Ihnen vielleicht sehen, wie man es jetzt noch weiter machen kann. Und um das zu berechnen, fange ich jetzt an, indem ich V Stern A ausrechne. Naja, das ist der Vektor. Lambda 1 ist Lambda N. Multipliziert mit der Matrix A, das heißt, ich interpretiere den jetzt als Matrix mit nur einer Zeile. Und dann gehe ich die Spalten von A durch. Was passiert dann jeweils? Beim ersten Eintrag nehme ich diese Einträge hier von dieser einen Zeile und kombiniere die mit der ersten Spalte der Matrix. Die Einträge der Matrix sagen mir, wie die heißen in der ersten Spalte. Das sind die Einträge A11, A21 und so weiter bis AN1. Die kombiniere ich jetzt miteinander und dann entsteht folgende Summe. Summe I1 bis N, Lambda I mal A1I. Ich bin die ganze Zeit, I1. I1. Ich bin nämlich die ganze Zeit in der ersten Spalte, laufe die Zeilen durch. Das ist das I, was läuft, das ist so, wie ich das gerade gesagt habe. Und ich muss immer mit dem richtigen Lambda verknüpfen. Das ist der erste Eintrag. Da kombiniere ich diese Zeile mit der ersten Spalte von A. Dann mache ich das gleiche mit der zweiten Spalte. Da ist alles dasselbe, aber hier steht halt eine 2 statt einer 1, weil ich ja durch die zweite Spalte von A laufe. Und so gehe ich bis zum Ende. Und dann steht ja am Ende, dass I von 1 bis N läuft und dass ich Lambda I mal A N habe. Da ich mit diesen Leuten gleich noch weiterrechne, möchte ich denen Namen geben. Für jede Spalte, durchnummeriert mit 1 bis n, möchte ich jetzt das Ergebnis, was hier in diesem Vektor steht, beziehungsweise in dieser Matrix mit einer Zeile, das möchte ich jetzt mit μ mit dem Index der Spalte zeigen. Das heißt, das erste Ding hier ist μ1, da, μn. Okay? Der Vektor μ1 bis μn. Und dann gucke ich mir das, was da rechts, was da rechts steht. Was ist denn A transponiert, Stern V transponiert? Kann ich das irgendwie anders schreiben? Kann ich vielleicht nochmal eine Hände und Jacke benutzen? Ja?
Vielleicht
mit
V Stern A, Klammer zu Klammer.
Genau, ist auch wieder Hände und Jacke. Also schreibe ich das einmal alles hin. V Stern A. Die Sie gerade gesagt haben. V Stern A in Klammern, Stern, V Stern A in Klammern transformiert. Und jetzt kann ich eintragen, was da steht. Oben. Die Einträge von V Stern A sind diese μs, also steht hier einfach der Vektor μ1 bis μn. Das sind einfach reelle Zahlen, das ist einfach nur Elemente aus R und N. Aber interpretiert als Matrix mit einer Zeile. Und jetzt multipliziere ich das mit einer Matrix mit einer Spaltung. Das ist nämlich einfach derselbe Vektor, aber als Spaltenvektor hingeschrieben. Und wenn ich das ausrechne, dann steht da das, was wir in der letzten Vorlesung auch schon ein paar Mal haben, nämlich einfach die Summe der Quadrate der Einträge. Mü1 Quadrat plus bla 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 plus mü n Quadrat. Und damit sind wir dann fertig. Das ist natürlich größer gleich 0. Und wann wird das... Oh, schon wieder. Das hat mir lange nicht. Nein, ich möchte jetzt nicht mehr starten. Ich finde so schade, dass da nicht steht, nein, nie. Jetzt nicht und morgen nicht und... Aber gut, das ist wahrscheinlich jetzt nicht. Okay, sind Sie noch bei mir, dass bei dieser Rechnung diese Summe von Quadraten rauskommt? Und wollen wir kurz darüber sprechen, was die einzige Möglichkeit ist, wie da 0 rauskommen kann? Sehen Sie das? Ja? Genau, wenn die alle 0 sind. Und was ist der einzige Vektor, bei dem man garantieren kann, dass da überall 0 rauskommt? Also, dass auch diese Mühs alle 0 werden. Ja. Genau. Nur wenn V der Nullvektor ist, kann ich garantieren, dass diese ganzen Mühs 0 sind und dann wird diese Summe hier am Ende 0. Deswegen ist die Matrix A Stern A transformiert tatsächlich positiv definiert. Vorheriges Lemma anwenden. Da brauchen wir eine symmetrische positiv semidefinierte Matrix, reicht sogar. Und dann gibt es so eine symmetrische Matrix, deren Quadrat die Matrix ist. Also finde ich jetzt etwas, wo das Quadrat A Stern A transponiert ist. So eine Matrix schreibe ich jetzt. Das heißt, ich verwende das Lemma vor. Mit Lemma 13, 19. Genau, da wir nur Semi brauchen, schreibe ich auch nur, ist egal. Mit Lemma 13, 19, die Voraussetzungen sind erfüllt, die sind ja sogar leicht übererfüllt. Bei M, möchte ich die M nennen, Moment. Interessanterweise nicht, die heißt D. Sei D. A Stern A transponiert. Ich gucke mal, ob ich das kleiner machen kann, sodass man das gleichzeitig sieht. Ja, das geht. Das heißt, D spielt jetzt die Rolle von M. Das liegt daran, dass es da jetzt gleich noch ein M gibt. Die Notation soll zum Satz konsistent sein. Kurze Frage. Kann es in dieser Situation passieren, dass D nicht invertierbar ist? Schütteln Leute den Kopf. Warum nicht? Was denken Sie, warum nicht? Wie kann man hier argumentieren? Eine Idee, irgendeine Intuition?
Also, weil ja A verknüpft mit A transponiert ja auch invertierbar ist.
Ja.
Und wenn das gleiche ist, dann muss entsprechend.
Aber ist denn das Produkt? Kann es nicht sein, dass D nicht invertierbar ist, aber D stellt D dann doch? Sie sagen alle intuitiv nein, ich kann verstehen warum, aber wir brauchen eine Begründung. So, Moment, Sie waren zuerst? Sie waren sich nicht sicher, okay. Dann ja?
Also angenommen, D wäre nicht invertierbar, dann hätte es ja auch nicht vollen Rahmen. Und dann hätte auch D Stern D nicht vollen Rahmen.
Gutes Argument, ich hätte es auch mit dem Rahmen gemacht, weil es am einfachsten ist hier. Ja, genau. Also nochmal, angenommen, D sei nicht invertierbar, dann hätte D nicht vollen Rahmen. Das Quadrat hätte dann erst recht nicht vollen Rahmen. Und dementsprechend kann dann die rechte Seite nicht vollen Rang haben, muss sie aber, weil ja das Produkt invertierbar ist. Okay, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt auch noch gesehen, dass die invertierbar ist. Gesagt. Determinante hätte man auch benutzen können, wenn man es nicht im Rang machen will. Determinante wäre auch gegangen. Und Und jetzt definiere ich ein M, das so sein soll wie in dem Satz. Und wir gucken, ob alles passt. Sei M definiert als D hoch minus 1 Stern A. Wir mussten jetzt einmal kurz klären, ob D invertierbar ist, bevor wir das hinschreiben, denn sonst hätte ich klar, was D hoch minus 1 ist. Erst das klären, dann wissen wir, es gibt D hoch minus 1, die Matrizen haben alle die richtige Größe, sind alle bei R definiert, also kann ich dieses Produkt hinschreiben und das M nennen. Und das ist dann auch alles sinnvoll. Jetzt möchte ich kurz sagen, warum M invertierbar ist. Naja, D ist invertierbar, D hoch minus 1 also auch, A sowieso, also das Produkt auch, weil die invertierbaren Matrizen sind. Gruppe! Okay, dann ist auch M invertierbar. DM, bla bla bla, positiv definiert, symmetrisch invertierbar, ja, symmetrisch, fehlt noch irgendwo, machen wir gleich. M hoch minus 1 gleich M transponiert, fehlt bestimmt auch noch, aber wir haben jetzt schon mal, dass A gleich D Stern M ist. Denn wenn ich jetzt von links mit D verknüpfe, steht da A gleich D Stern M. Das ist schon mal gut. A gleich D Stern M. Das heißt, es fehlt noch. Eindeutig bestimmt gucken mit Lines, woher das kommt. M hoch minus 1 gleich M hoch T brauchen wir noch. Ach, das D-Symmetrisch steht schon da. Okay. Das heißt, es fehlt noch die Eindeutigkeit. Und M hoch minus 1 gleich M transponiert. Na gut. Das Ende ist nach. Zur Eindeutigkeit. Na, wie haben wir das D denn gefunden? D kommt aus Lemma 13,19 und da steht, dass das eindeutig bestimmt ist, jedenfalls mit den Eigenschaften, die wir da verlangen. Ja, aber wenn D eindeutig bestimmt ist und A doch die Matrix ist, die gegeben war, dann ist das, was wir hier ausrechnen, auch eindeutig bestimmt, denn A ist da und verändert sich nicht. D ist eindeutig bestimmt, damit auch die Inverse, damit auch das Produkt, damit auch N. So, das finde ich jetzt nicht so überraschend. Die Eindeutigkeit von M folgt daraus, dass D und daher auch D hoch minus 1 eindeutig ist. Dann brauchen wir jetzt nur noch M hoch minus 1 gleich M hoch T. Prima, das heißt, wir müssen irgendwie. Ja, wir haben es bisher gemacht. Hier haben wir nachgeguckt, ob die transponiert und die Inverse gleich sind. Erinnert sich noch jemand, wie man das nachrechnen kann? Ja?
Man multipliziert die Matrix mit dem transponierten und guckt dann auf die Eier des Matrix drauf.
Genau. Und es reicht dann sogar eine Richtung, weil wir in der Gruppe sind und wenn wir schon Invertierbarkeit haben, dann wissen wir, bla bla. So, genau. Das heißt, das machen wir jetzt. Und wir haben schon sehr viele Rechenbeziehungen, dann sollte es möglich sein, das irgendwie rauszupuzzeln. Dann fange ich mal an in welcher Richtung? Moment. M Stern M transponiert. So mache ich das. M Stern M transponiert und wir vergegenwärtigen uns nochmal. Wir wünschen uns, dass da jetzt am Ende die Einheitsmatrix rauskommt. Das bedeutet nämlich dann, dass M transponiert die inverse Matrix benennt. Das ist das Letzte, was noch fehlt. Jedenfalls denke ich, ich habe jetzt dreimal in den Satz geguckt, ich glaube, wir haben dann alles gezeigt, was da steht. Ja. Setzen wir doch mal ein, was wir haben. M ist D hoch minus 1 Stern A, dann kommt M transponiert, das ist dann also D hoch minus 1 Stern A transponiert, dann können wir wieder Hemd-Jacke-Gedöns machen, Achso, und Umklammern natürlich wieder Nachrichtenintegration, assoziativ gesetzt und so weiter. Das heißt, hier ziehe ich jetzt das Transponieren rein und ändere die Reihenfolge. Dann bekomme ich Deo minus 1, Stern A transponiert, Stern Deo minus 1 transponiert. Was ich damit mache, muss ich mir gleich noch überlegen. Aber vielleicht können Sie mir helfen. Sie können ja mal gucken, ob Sie auf der Tafel irgendwas sehen, was Sie zählen. Zum Beispiel hier in der Mitte. Kann man da was machen? Kann man dann was wegkürzen? Ich sehe was, sehen Sie es auch? Schaffen? Ja? Haben Sie eine Idee? Doch nicht? Moment, dann hilft ihr Ihnen, ja?
Kann man A, Stern, A transponiert, ich mache durch die Stern ersetzen.
Würde ich auch sagen, das steht da oben ja so zutraulich. Dann haben wir D minus 1, Stern, D, Demo minus 1 transponiert. Ich mache mal einen farbigen. Ja, letzte Vorlesung, ich brauche Farbe, klar, so. Farbe im Pfeil. Ich nehme dieses leuchtende, was ist das, Violett? Zack. Zack. So. Ja, das finde ich sehr schön. Oh, und jetzt geht ganz viel weg, oder? Hier, das wird jetzt die Einheitsmatrix, super. Kann man da noch irgendwas machen? Ich hätte ja noch eine Idee. Aber dann müssen wir auch wieder auf die Tafel gucken, ob irgendwo noch eine Info steht. Ja, muss man einmal um die Ecke denken. Ja?
Wenn D symmetrisch und invertierbar ist, dann ist auch D hoch minus 1 symmetrisch.
Das ist aber eine steile Behauptung. Moment. Wie zeigen Sie das? Ich möchte ein Fenster aufmachen. Das stimmt nämlich, aber ich finde, wir sollten das kurz begründen. Ich laufe mal darüber. Moment. Tafel wechseln. Ich finde das gut. Das wäre auch eine schöne kleine Übungsaufgabe. Das heißt, wir behaupten, aus D symmetrisch und invertierbar folgt Ergebnis 1 symmetrisch. Das behaupten wir gerade. Ja, du weißt nicht, Mann. Ich höre. Es stimmt, es ist alles richtig. Sagen Sie mir einfach nur ein kleines Argument. Sie dürfen auch den Publikumsdruck erzielen.
Weil man das Transponieren und das Invertieren vertauschen kann.
Das ist der Witz, genau. D transponiert, also wir wollen ja gucken, ob D hoch minus 1 symmetrisch ist, also ob D hoch minus 1 transponiert das gleiche ist wie D hoch minus 1. Und wir können das machen, indem wir anwenden, dass man transponiert und invertieren vertauschen kann. Und jetzt wende ich hier an, dass das einfach D ist, und dann bin ich fertig. So geht das, das ist ein Einzel. Also noch nicht mal, das ist an der Tafel, würde ich sagen, das ist ein Viertelzeiger. Ja, vielen Dank, sehr schöne Idee. Und genau so machen wir es jetzt. Das heißt, wir schreiben hier weiter und benutzen das, was D transponiert, wo minus 1 ist. Und dann wird nämlich daraus Einheitsmatrix, lasse ich weg, und dann kommt D, Stern, naja, D hoch minus 1 transponiert ist das gleiche wie D transponiert hoch minus 1. D transponiert ist D, also steht da nochmal D hoch minus 1. Das ist die Einheitsmatrix und damit sind wir fertig. Wir haben alles zur Zeit. Brauchen wir zwei Teile. Ja, sehr schön. Danke für die Ideen. Ich freue mich. Und jetzt haben wir ein Beispiel. Achso, Fragen? Fragen, Bemerkungen? Ja. Oh, Sie sind gut. Sie haben gesehen, dass ich hier nicht umgeschaltet habe. Ich schalte jetzt nochmal auf die Tafel, wo der Beweis steht. Danke fürs Aufpassen. Das werde ich ein bisschen vermissen. In der Algebra haben wir das nämlich weniger. Da ist nicht hin und her, sondern da ist nur Tafel. Das ist nur auf einer Seite. Das heißt, da habe ich weniger Möglichkeiten, schusslich zu sein. Was für Fragen haben Sie? Oder Bemerkungen, bevor wir das Beispiel angucken? Ja.
Woher wissen wir jetzt, dass A, Stern, AT Also, das wäre gleich die Stern D, dass es eindeutig ist. Also, man könnte ja D auch als irgendwas anderes wählen.
Das liegt an der Eindeutigkeit, die wir in Lemma 13.19 gezeigt haben. Wir wenden ja das Lemma auf A Stern A transponiert an, nicht auf A, sondern auf das Produkt. Und in Lemma 13.19 steht, wenn man das alles hat, dann gibt es genau eine symmetrische Matrix mit irgendwelchen Eigenschaften, die das erfüllt. Das heißt, wenn ich D so wähle, wie ich das in Lemma 13.19 stehen habe, nämlich positiv semidefinit und symmetrisch, dann gibt es nur eine Möglichkeit, das so zu wählen. Und das nehme ich mir her. Und das habe ich. Genau, mit Lemma 13.19 sei D eine so. Und ich habe nicht dahin geschrieben, dass die eindeutig bestimmt ist, aber ich habe später gesagt, warum das dann dazu führt, dass M eindeutig ist. Ja. Genau, also habe ich nur gesagt, aber nicht hingeschrieben. Dankeschön. Ja, Dinglichkeit mag ich. Noch mehr? Dann kommt jetzt das Beispiel. Ich habe ein Beispiel dazu und das ist so ein bisschen vorbereitet und wie ich vorhin schon angedeutet habe, wird da unglaublich viel rumgerechnet und nicht alle Rechnungen habe ich dahin geschrieben, sonst wäre das Beispiel nämlich so 5 Seiten lang geworden. Habe ich gedacht, nein, überall da, wo Rechnungen vorkommen, die wir im Prinzip schon machen können, also die jetzt nicht neu sind, da habe ich Rechnungen weggelassen. Wie immer besteht dann die Option, das irgendwie auszudehnen, das kennen Sie ja schon. Aber ich dachte, ich will jetzt nur einmal das Prinzip erklären, wie man dann das, was wir hier gesehen haben, wo wir in der Theorie gesehen haben, wie man beweisen kann, dass es geht, wie man das jetzt wirklich praktisch macht. Dazu müssen wir nämlich ein paar der letzten Resultate zusammenbasteln. Haben wir auch im Beweis gesehen. Wir haben vorherige Resultate da benutzt. Wir starten jetzt also mit einer Matrix A. Für die suchen wir eine Polarzerlegung. Und die Matrix A hat die Größe 3 kreuz 3, das ist noch ganz okay. Die Einträge sind reelle Zahlen und Sie sehen auch, die Einträge sehen ganz freundlich aus. Was ist für die Matrix A denn vorausgesetzt in unserem Satz? Nur, dass sie invertierbar ist. So, ich habe jetzt gerade hingeguckt und habe gedacht, die ist ja gar nicht symmetrisch, macht nichts. Die muss nicht symmetrisch sein, aber sie soll invertierbar sein. Deswegen ist meine erste Frage an Sie, wie würden Sie jetzt für mich schnell begründen, dass es eine invertierbare Matrix ist? Machen Sie eine typische Handbewegung? Ja. Ja, wie sehen Sie das? Hingucken.
Ja.
Gewagt. Also, ja, es ist richtig hier, aber gewagt? Hat jemand so ein kurzes Argument nach dem Motto, ja, ich sehe das mit einer Umformung in der Dreiecksmatrix oder mit irgendeinem anderen Argument? Ja. Kann man so machen. Ich finde hier sogar, wenn man so argumentiert, die Zeilen einfacher. Weil ich finde, dass es einfacher ist zu sehen, dass die ersten beiden Zeilen eine linearunabhängige Menge bilden und dass da ganz klar der dritte Vektor nicht im Erzeugnis liegt, einfach weil der hinten keine Null hat. Ich finde es hier, wenn man so argumentiert, und ich mag das Argument, vielen Dank, hier finde ich es mit Zeilen einfacher als mit Spalten. Trotzdem finde ich gut, dass Sie es so erklärt haben, denn manchmal ist die Art der Argumentation unterschiedlich klar bei Zeilen oder Spalten. Dann lohnt es sich einmal eine Sekunde länger hinzugucken und zu entscheiden, nämlich Zeilen oder nämlich Spalten. Man kann auch sehr schnell mit der Kästchenregel die Determinante ausrechnen. Das ist noch eine Möglichkeit. Dann sieht man es auch, ja?
Darf man in der Klausur, wenn man jetzt den Rang quasi angehen soll, darf man dafür beschreiben, wie er das gerade gemacht hat?
Ja.
Oder sollen wir das wirklich formal ausrechnen?
Es gibt viele Möglichkeiten, das so zu machen, dass es korrekt ist. In der Klausur würde ich immer auch so ein bisschen überlegen, was geht schnell hinzuschreiben. Und ganz ehrlich, hier finde ich alle Argumente, also möglicherweise geht Dreiecksmatrix schnell, so mit einer Umformung oder so. Aber ansonsten würde ich sagen Determinante. Denn das ist so eine Mini-Rechnung und dann hat man das sofort. Und alles, was man irgendwie mit Zeilen oder Spalten der Argumentation, was die erzeugen und so macht, das ist immer gleich so ein Absatz, wenn man das ordentlich formuliert. Deswegen ist es zum Sehen gut und zum Üben und um auf Ideen zu kommen, kann ja sein, dass man was anderes mit der Matrix machen will. Aber um das ordentlich in der Klausur hinzuschreiben, da würde ich sagen, das will ich mir dreimal überlegen. Da würde ich vielleicht lieber die Determinante ausrechnen. Super, dass Sie da nachfragen. Vielen Dank. Das ist ja alles sehr relevant für die Klausur. Und ich habe festgestellt, Sie sehen sehr unterschiedliche Möglichkeiten, sich der Frage zu nähern. Und das ist auch gut. Ja. Also ist es sinnvoll, für diese Matrix nach einer Polarzerlegung zu fragen. Und jetzt folge ich der Strategie aus dem Beweis. Ich berechne also zuerst A Stern A transponiert. So eine transponierte hinschreiben kann ich. Gut. Das Produkt ausrechnen kann ich auch. Hey, Matrixmultiplikation. Und dann kommt eine Matrix raus, die symmetrisch ist und immer noch invertierbar. Und so. Und jetzt folge ich der Idee wieder aus dem Beweis, dass ich nämlich jetzt eine Matrix D suche, deren Produkt mit sich selber A Stern A transponiert ist. Denn das sagt ja der Beweis, dass wir so zur Polarzerlegung kommen. Okay, also suche ich jetzt diese Matrix D. Dafür erinnere ich mich, wie wir das gemacht haben in Nummer 1319. Da sind wir nämlich über Endomorphismen gegangen. Also schnappe ich mir jetzt einen Endomorphismus Alpha, der so ist, dass A Stern A transponiert dazu eine Abbildungsmatrix ist. Und um mein Leben möglichst einfach zu machen, lege ich die geordnete Standardbasis zugrunde. So, dann suche ich eine Abbildungsmatrix zur gleichen Abbildung Alpha in Diagonalform. Wir haben uns überlegt, warum das geht. Und der Basiswechsel ist das, was dann später dazu führt, dass wir von dieser Diagonalmatrix aus, wenn wir dann dazu sozusagen die Wurzelmatrix gefunden haben, die wir suchen, wieder zurückkommen. Naja, aber da brauche ich erstmal so eine Diagonalmatrix. Also brauche ich erstmal Eigenwerte und so Gedöns. Ja, es gibt kein Entkommen. Charakteristisches Polynom. Zack, ausrechnen, da habe ich ausgerechnet, x minus 2 in Klammern mal x Quadrat minus 4x plus 2. Und da habe ich die Nullstellen hingeschrieben, 2, 2 plus Wurzel 2 und 2 minus Wurzel 2. Ja, da laufen jetzt ein paar Wurzeln rum, ja, das macht vielleicht nicht so viel Spaß, aber hey, so ist es halt manchmal. Und was ich jetzt nicht hingeschrieben habe, ist, wie man dann weitermacht und wirklich so eine Basis aus Eigenvektoren findet, weil das ja schon 100 Mal dran kam. Das war eine der Rechnungen, die ich dann hier weggelassen habe, in diesem Beispiel, zumindest beim Hinschreiben, damit es nicht unnötig lang wird, sondern ich habe Ihnen jetzt einfach Vektoren hingeschrieben und behaupte, dass das Eigenvektoren sind. Die brauchen wir, weil wir ja Basiswechsel machen müssen. Wir brauchen ja wirklich Basiswechselmatrizen, um am Ende wieder zurückzukommen von der Diagonalmatrix zu der ursprünglichen. Das haben wir im Beweis von Nummer 1319 gesehen, wie wir das machen. Okay, also schreibe ich diese Basiswechselmatrizen hin, ich gebe den Namen, ich rechne die nicht explizit aus, denn Basiswechselmatrizen ausrechnen ist ja auch was wir vor 100 Jahren schon geübt haben und was wir jetzt vielleicht nicht nochmal üben müssen, können wir später gerne machen, aber habe ich für dieses Beispiel nicht aufgeschrieben. Denn jetzt geht es ja einfach nur darum, sich zu überlegen, was ist das Prinzip, wie wir jetzt weiterrechnen, was sind die nächsten Schritte. Und ich werde Sie das in der Klausur ja nicht fragen, deswegen ist das jetzt nur so für uns zum Spaß und um zu sehen, ja, wir können all diese Rechnungen machen, die in dieser Beweisstrategie vorkommen. Nämlich folgendermaßen. A Stern A transponiert ist unsere ursprüngliche Abbildungsmatrix. Um zu der Diagonalmatrix zu kommen, wir sehen hier eine wunderschöne Jordansche Normalform mit 1 Kreuz 1 Blöcken, wo wir auf der Diagonale die Eigenwerte sehen. Um den Basiswechsel dahin zu machen, brauche ich die dazugehörigen Basiswechselmatrizen D1 und D2. So, das kann ich mir also einmal so hinschreiben. Und dann verwende ich die Diagonalmatrix, um nach der Matrix zu suchen, deren Quadrat die Diagonalmatrix ist. Und dann mache ich den Basiswechsel wieder zurück und finde eine Matrix, deren Quadrat A Stern A transponiert ist. Habe ich auch einfach hingeschrieben. Ich will ja auch positiv semidefinit bleiben und so, bla bla bla. Deswegen habe ich jetzt die Diagonalmatrix gewählt mit Einträgen Wurzel 2, Wurzel aus 2 plus Wurzel 2 und Wurzel aus 2 minus Wurzel 2. Dann mache ich wieder Basiswechsel und dann erhalte ich, indem ich nämlich jetzt die ursprüngliche Matrix A von links mit D hoch minus 1 multipliziere, die Matrix M für die Polarzerlegung. Und nach all diesen Rechnungen haben wir dann A in Polarzerlegung. Nur damit wir einmal sehen, was alles zu tun ist und nur damit wir sehen, dass die einzelnen Schritte Dinge sind, die wir kennen. Charakteristisches Polynom ausrechnen, Eigenwerte finden, die Diagonalmatrix hinschreiben, Basiswechsel machen, können wir alles. Ist halt jetzt viel. Ist so, als wenn man... Warum fällt mir dieser Vergleich ein? Als wenn man einen komplizierten Kuchen backt. So, man weiß im Prinzip, was geht. Man hat auch einen Ofen, aber der ist halt kompliziert. Und man muss halt Dinge rühren und vermischen und so. Keine Ahnung, warum mir das eingefallen ist. Nicht einfach nur alles reinschütten und gut. Wenn Sie einen besseren Vergleich haben, dann nur zu. Ich hoffe, dass das Beispiel ein kleines bisschen illustriert hat, wie man aus den Beweisen, die wir geführt haben, eine konkrete Strategie erarbeiten kann, mit was für Rechnungen man dann dahin kommt, wenn man das wirklich machen soll. Das war der Zweck hier. Einverstanden? Was würde Ihnen hier jetzt noch helfen? Was haben Sie da jetzt noch für Wünsche? Kapitel 13 ist zu Ende. Sie können da jetzt gerne noch irgendwas zu fragen. Sie können auch sowas sagen wie, bitte betonen Sie in Ihrem Rückblick bla. Oder bitte erzählen Sie da noch ein extra Beispiel zu oder so. Ich werde da noch so ein Kapitel Rückblick machen. Und dann dürfen Sie sich jetzt was wünschen. Möchte sich da jemand was wünschen? Ja? Sie dürfen auch für jetzt noch eine Frage stellen.
Ob Sie trotzdem noch mal Beispiele für einen Basisvektor, der Eigenvektor, das aufzeigen können, was Sie ausrechnen?
Ja, das kann ich machen. Augenblick. Ja, ich habe da noch eine Tafel. Da muss ich nur mich hier so ein bisschen an meinen Notizen orientieren, weil ich die ganzen Matrizen nicht im Kopf habe. Also. Wir haben da die Abbildungsmatrix stehen. Jetzt blende ich die nochmal ein, die ursprüngliche A. Und ich mache mal den Eigenwert 2, weil der jetzt gerade so am handlichsten ist. Beim Eigenwert 2, da würden wir jetzt eine Abbildungsmatrix erstellen für Alpha minus 2 mal identische Abbildung. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Abbildungsmatrix, die wir ursprünglich hatten, wir nehmen ja A Stern A transponiert und nicht A. Okay. Also brauchen wir A Stern A transponiert, das ist die Matrix, die da in dieser Zeile, Moment, ich habe einen Pfeil, hier, die hier rechts steht. Das ist die Abbildungsmatrix, um die wir uns jetzt gerade kümmern. Dafür ist das Alpha der dazugehörige Endomorphismus. Da sehen wir auf der Diagonale ja sogar so schön die 2 und es ist aber, da steht nichts, wo wir direkt einen Eigenvektor ablesen können. Nö, okay. Das heißt, es lohnt sich wirklich ein bisschen zu rechnen, aber ich wollte kurz sagen, warum ich jetzt nicht die Matrix A benutze, sondern die andere Matrix da unten rechts. Wenn ich jetzt diese Abbildungsmatrix nehme und zweimal die Einheitsmatrix für diesen Teil der Abbildung abziehe, um nämlich dann auf den Kern zu gucken, so macht man das ja, wenn man in einem Raum bestimmt, dann komme ich auf 0, 0, 1, 0, 0, minus 1 und 1, minus 1. 0. Bitte einmal gucken, ob ich richtig gerechnet habe. Ich nehme jetzt die Abbildungsmatrix für Alpha und ziehe davon zweimal die Einheitsmatrix ab, dann komme ich darauf. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich 3 verschiedene Eigenwerte habe und deswegen sowieso diagonalisierbar bin und die Eigenräume alle Dimension 1 haben sogar, wenn ich das nicht wüsste, könnte ich jetzt sogar nochmal so draufschlagen von wegen, welchen Rang hat diese Matrix, welche Dimension hat also das Bild, welche Dimension hat also der Kern, welche Dimension würde jetzt nebenbei nicht rauskommen. Das könnte ich also machen. Aber um jetzt einfach einen konkreten Eigenvektor zu finden, löse ich das LDS S1, S2, S3 Stern diese Matrix da drüben, die braucht mal einen Namen. Ich nenne mal C, also Stern C. Fertig. Ich will den Kern dieser Abbildung verstehen. Also suche ich jetzt nach Vektoren, bei denen die Koordinatenvektoren dazu dann bei Nullvektor landen. Das sind die gleichen, bei denen die Vektoren, wenn ich sie abbilde, auf Nullvektor landen. Das heißt, ich muss das später, was rauskommt, interpretieren als Koeffizienten für meine Basisvektoren, mit denen ich angefangen habe. Gucken wir mal eben, ach, wie gut, wir haben die geordnete Standardbasis benutzt, noch besser, dann kommt hier sogar wirklich direkt eine Lösung. Ha. Aber ich gehe immer erst den Zwischenschritt mit dem Koordinatenvektor, damit ich nicht den Fehler mache, das falsch zu machen, als es angebracht ist. Lieber nicht. Na gut, dann lösen wir das. Das machen wir jetzt aber bitte mit mir zusammen. Hier steht unser LDS. Darunter steht mein Ergebnisvektor, 0, 0, 0, an dem ich glücklicherweise dann nichts verändern muss. Einfach nur, um mir anzugewöhnen, den immer mitzudenken, schreibe ich immer wieder hin, auch wenn es der Nullvektor ist. Welche Umformung machen Sie zuerst? Mit Gauss. Ne? Wir machen das schön. Mit Gauss, denn in der Klausur werde ich Sie natürlich danach fragen. Also, was ist die erste Umformung, die Sie machen wollen? Wollen Sie tauschen oder wollen Sie eine Additionsmatrix draufhalten? Ja.
Aber wir könnten das doch jetzt theoretisch auch einfach so berechnen.
Das heißt einfach so.
Wird jetzt direkt die Gleichung rausgeschrieben?
Könnten Sie, ja. Ist nicht verboten, ist auch in der Klausur nicht verboten. Aber wenn da steht, Sie sollen es mit Gauss machen und Sie machen es anders, kriegen Sie halt keinen Punkt oder weniger. Was würden Sie jetzt hier machen mit Gauss? Wie würden Sie es umformen? Ja.
Ja, wenn wir die erste und die dritte Spalte tauschen.
Ja. Gucken wir mal. 1 minus 1, 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Das sieht gut aus. Das ist schon eine Dreiecksform. Jetzt kann ich meine Gleichung hinschreiben. Ich würde mir vielleicht sogar noch überlegen, das zu reduzieren, indem ich hier noch das auf eine Nullspalte mache. Hat schon gleich einen weniger. Das heißt, wir machen nochmal A, 2, 3, 1 auf. Dann bekommen wir. Beim letzten Eintrag können wir auf jeden Fall was sagen. Oder sind wir uns einig, dass wir wissen, was der letzte Eintrag ist? Ja, was muss ich da hinschreiben? Zeilen, sagen, reinrufen, tanzen. Ja, danke. Null. So, macht mir Spaß. An was steht vorne? Ja.
Wenn man die erste Gleichung umstellt mit plus x2, steht da x1 gleich x2 und dann ist die Lösung a a0 und a ist aus den Wellen zu ein.
Wenn die Aufgabe lautet, schreiben Sie einen Basisvektor hin für den Lösungsraum. Es ist ja ein homogenes Gleichungssystem, wir haben einen Lösungsraum. Wenn ich Sie bitte einen Basisvektor hinzuschreiben. Was für einen Basisvektor würden Sie mir geben? Basisvektor zum Beispiel.
1, 1, 0, das ist genau der eigene.
Oh! Hat es geholfen? Lass mal was machen. Gut, und danke, dass Sie hier nochmal ein paar Fehler gemacht haben. Machen Sie sie jetzt, machen Sie sie nicht in einer Woche, am Donnerstag. Jetzt alle Fehler loslassen und dann nächste Woche einfach alles richtig machen. Ja.
Wenn man jetzt am Anfang das schon abgewiesen hätte, dann wäre das nicht nach Gauss, weil das quasi eine falsche Dreieck, also das ist ja quasi eine umgedrehte Dreiecksform.
Das ist egal, Sie können, wenn Sie das sehen, und wenn nicht gefordert ist, dass Sie ein gewisses Verfahren verwenden sollen, einfach damit ich einmal sehe, ob Sie das können, dann schreiben Sie die Gleichung hin, völlig egal, schreiben Sie die richtige Lösungsmenge hin, schreiben Sie, was auch immer Sie noch hinschreiben sollen, hin, Dimension des Lösungsraums, Basisvektoren, keine Ahnung, worum auch immer es geht. Wenn es nicht genau gefordert ist und es einfach nur darum geht, es zu lösen, dann dürfen Sie das machen, wie Sie möchten. Ich überprüfe dann nur, stimmt es alles und ist irgendwie nachvollziehbar, wie Sie hingekommen sind. Und hier, also jetzt unter uns, wenn Sie nichts umgeformt hätten und hätten einfach hingeschrieben x1 minus x2 gleich 0 minus x2 gleich 0 x3 gleich 0, das wäre ja auch nachvollziehbar gewesen. Sie wären dann auf die gleiche Lösungsmenge gekommen, es wäre halt nur nicht in Gauss gewesen. Oder ich hätte jedenfalls nicht sofort gesehen, dass es der ausgehende Vorgehen ist. So. Dann gibt es dafür halt, je nachdem wie groß die Aufgabe ist und je nachdem wie viel da sonst noch nötig ist, gibt es dafür Punkte dazu. Aber Sie kriegen dann immer noch die Punkte dafür, dass die Lösungsmenge richtig ist und dass hoffentlich die Argumentation dann immer funktioniert. Dann ist also nicht alles verloren. Sie haben dann nur leider nicht gezeigt, dass Sie das Verfahren beherrschen, was wir in der Vorlesung geübt haben. Ja? Ja?
Und es ist nicht raus, weil quasi bei der ersten Matrix das quasi eine falsche, also eine umgedrehte Dreiecksform ist. Also quasi nicht die.
Das ist überhaupt keine Dreiecksform, das ist weder eine obere noch eine untere.
Ja, genau. Also ja, das meine ich auch.
Genau.
Also,
alle Dreiecksformen, über die wir sprechen, orientieren sich an der Hauptdiagonale, also von links oben nach rechts unten.
Ja.
Und da ist es keine von beiden. Nicht eine obere und auch nicht eine untere.
Ja, das ist klar.
Genau. Also,
aber die zweite, das wäre schon in Ordnung, oder?
Die zweite ist eine untere Dreiecksmatrix und da habe ich dann nur noch deshalb die eine Umformung gemacht, weil ich dann gesehen habe, ich muss nur zwei Gleichungen hinschreiben und kann den Rest sofort ignorieren. Genau. Also ich verstehe, warum Sie auf die Matrix gucken und denken, ja, die hat doch eine Dreiecksform. Ja, aber es ist keine von den Dreiecksformen, für die wir in der Vorlesung Sätze haben, die Sie anwenden können. Das heißt, da müssten Sie, wenn Sie jetzt nicht sofort an den Gleichungen was ablesen können, und wenn Sie das können, ist natürlich prima, aber angenommen, Sie könnten es nicht und würden jetzt versuchen, irgendwas mit Dreiecksmatrizen aus der Vorlesung zu zitieren, dann wären die Voraussetzungen für die Sätze nicht erfüllt. Und das ist das, was ich immer versuche, Ihnen zu sagen. Gucken Sie, ob die Voraussetzungen für die Sätze erfüllt sind. Ja. Ja. Okay, noch mehr? Noch mehr Fragen oder Kommentare oder kann ich das auch so machen, kann ich das auch so machen? Ich freue mich immer, wenn Sie diese kann ich das auch so machen Fragen stellen, denn ganz oft sind da ja wirklich tolle Ideen dabei. Oder es lohnt sich zumindest zu diskutieren, was daran funktioniert und was davon vielleicht nicht funktioniert. Okay. Aha, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und ich habe folgendes im Programm zur Auswahl. Was habe ich? Also, ein, zwei, drei Dinge, die ich einfach sagen möchte, aber die kann ich einfach irgendwann sagen. Dann habe ich Musikvorschläge für die, die Lust auf Musik haben. Und dann habe ich noch so einen Spickzettel mitgebracht, weil ich nämlich noch den Wunsch bekommen habe, nochmal was zum Thema Jordansche Normalform zu machen. Da weiß ich aber jetzt gar nicht, ob die Person, die sich das gewünscht hat, gerade hier ist. Wenn die Person gerade hier ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, das einfach jetzt zu machen, denn wir haben jetzt Zeit und dann ist es auch auf der Aufnahme und dann freuen sich vielleicht noch andere Menschen. Alternativ können wir es auch heute Nachmittag machen in der Fragestunde. Ich warte jetzt, ob die Person sich outet und sagt, ich war das mit der Jordanschen Normalform und ich möchte das gerne jetzt besprechen und dann gucke ich einfach, wer noch Lust hat und dann bleiben wir alle da oder halt nicht. Niemand outet sich? Ah, doch, ein, zwei Leute, ja?
Wiederholung zu der generellen Normalform.
Wiederholung zur generellen Normalform. Ja, kann man hier sogar verbinden? Ja, ja. Und Sie haben sich auch gemeldet? Sie waren das mit der Jordanschen Normalform. Ah, okay. Und was halten Sie davon, dass wir es jetzt einfach machen? Was halten die anderen davon? Haben Sie Lust, da noch da zu bleiben und das noch zu machen? Okay, wer nicht möchte, darf natürlich dann gehen. Und wenn wir am Ende immer noch Zeit haben, können wir immer noch überlegen, was wir dann noch machen. Und alles andere vertagen wir später. Also auf heute Nachmittag oder auf Montag Nachmittag. Ich höre Geräusche. Ich kann nicht zuordnen, was das ist. Na gut, ich trinke kurz Tee und sammle mich. Und dann muss ich noch ein bisschen wischen. Und wer das dann gleich uninteressant findet, ich habe zwei Matrizen. Wir können zweimal Normalform üben und ich kann mindestens einmal auch die allgemeine Normalform mit besprechen. Wer es interessant findet, möge gerne da bleiben und mich dazu ausfragen und wer es langweilig findet, darf gehen. Dann möchte ich jetzt eine kleine Sache loswerden, bevor dann vielleicht Menschen gehen. Mir ist nämlich, ich habe angefangen, die Studienleistungen einzutragen und wow, also es sind so viele, die die Studienleistung und die Vorleistung haben und die dann hier möglicherweise mit so einer vollen Lina rausgehen. Ich bin total beeindruckt. Ich hoffe einfach, dass dann nächste Woche ganz viele die Klausur bestehen. Das ist super. Ich habe mich voll gefreut. Und bei der Studienleistung habe ich auch gesehen, dass da echt viele jetzt am Ende nochmal so rausgehauen haben, so 90, 95 oder mehr Prozent. Ich bin extrem beeindruckt. Wie krass. Also danke. Danke dafür. Das hat Spaß gemacht, das zu lesen und das einzutragen im Löwenportal. Ganz viele von Ihnen haben also jetzt hoffentlich im Löwenportal schon stehen, Studienleistung und Vorleistung. Und dann fehlt nur noch eine Sache. Falls Sie denken, dass Sie die Studienleistung haben und die aber nicht eingetragen ist, dann haben Sie entweder irgendwie von uns Rückmeldung gekriegt, nach dem Motto, da fehlt noch was, oder Sie haben das nicht und dann könnte es sein, dass irgendwo ein Kommunikationsproblem war, dass jemand was falsch eingetragen hat, keine Ahnung, dann wie immer auf mich zukommen oder auf Manuela Paschkowski zukommen, dann klären wir das alles. Versucht der Beamer mit uns zu sprechen?
Ja.
Nein, er ist das. Er versucht mit uns zu sprechen. Es ist heute gar nicht so warm. Ich könnte das verstehen, wenn wir 35 Grad hätten. Okay. Das war, glaube ich, das, was ich dazu noch so sagen wollte. Also es war, das war sehr cool, in diese Listen zu gucken. Ich kenne ja bei den meisten die Namen nicht, das heißt, ich kann mich immer nur abstrakt freuen, wenn da diese hohen Punktzahlen stehen und ich dann denke, ja krass, da haben die Leute sich echt reingehängt. Danke. Und generell danke dafür, dass ich einfach immer so viel Spaß mit Ihnen in der Vorlesung hatte. Es war sehr, sehr besonders. Ich wünsche Ihnen ein bisschen und dann machen wir weiter mit Jordan. Zwischendurch dachte ich, oh, die brauchen ihn irgendwie gar nicht, die haben gar keine Fragen. Aber dann habe ich einen anderen Gedanken gehabt. Und zwar hatte ich dann den Gedanken, dass es ja sein kann, dass sie ihn nicht brauchen oder nicht so viel, weil sie sich so doll trauen, einfach alles direkt zu fragen. Und das fand ich dann sehr gut. Also, ja. Schön. Dann fange ich jetzt mal bei meiner Tafel an. Das ist die rechte. Ja, ich habe umgeschaltet. Warum habe ich da kein... Ich habe ganz freundlich mit dir gesprochen. Das Video läuft noch, aber ich habe hier kein Signal. Ich kann nicht sehen, wo ich bin. Moment. Ich vertraue darauf, dass das Display richtig ist. Da bewegt sich auch was. Ich schalte um auf die rechte Tafel. Da ist sie! Da ist sie! Was macht ihr hier alle mit mir in der letzten Woche? Was soll das? Okay, hier ist mein Spickzettel. Beispiel brauchen wir nochmal von Nummer 1. Ich fange einfach mal irgendwie an. Mein erstes Beispiel ist eine Größe, eine Matrix der Größe 3x3. Und die wird uns einfach so gegeben und es wird einfach gesagt, das ist eine Abbildungsmatrix wie schwarz. Das wäre jetzt der Kern. Das heißt, wir haben eine Abbildungsmatrix zu Alpha, Alpha ist ein Endomorphismus, R3 und die Matrix sieht so aus. 3 minus 3 ist minus 1, 0, 1, 0, 0, 2, ich kann nur die Hälfte meiner Notizen geben. Und wenn wir jetzt aufgefordert werden, die allgemeine und die Jordan'sche Normalform zu finden, zu Alpha, dann fangen wir, also würde ich sagen, immer gleich an, nämlich indem wir erstmal das charakteristische Binom aufrechnen. Okay. Das haben wir schon ganz oft gemacht, aber ich werde nicht müde, Sie zu fragen. Lassen wir uns jetzt ausrechnen. Ich habe mir gar nicht von welcher Matrix. Ja, wieder schon losgehen.
X mal die Einheitsmatrix minus die Abbildungsmatrix.
Genau, ich dachte, ich schreibe das jetzt hier direkt rein. Vielleicht braucht es ein bisschen
mehr Platz. X minus 3.
Okay, genau, X minus 3. Machen Sie mal die erste Zeile, aber ein bisschen mehr anders dran. X minus 3?
1 und 1.
1 und 1. Nächste Person, zweite Zeile.
Nee,
ja.
0, X minus 1, 0.
0, X minus 1, 0. Und dann habe ich da vorne noch jemanden gesehen, ja?
0 minus 2, 0.
Genau, 0 minus 2 ist minus 3. Und das kann ich mit Kästchen machen. Hier unten ist ein Kästchen und da oben ist ein Kästchen. Ne? Über Kästchen haben wir gesprochen. Das ist jetzt nicht genauso, wie es in der Vorlesung aussah. Da waren 0 hier oben rechts. Aber ich kann ja transponieren, die Determinante verändert sich nicht. Das heißt, ich kann die Kästchen, solange ich. Da habe ich es ja, ne? Die Kästchen müssen sich entlang dieser Diagonale orientieren. Solange das so ist, ist egal, ob dann oben oder unten 0 sind. Da muss ich einmal gucken, komme ich durch Transformieren auf die richtige Form. Und wenn ja, dann habe ich die richtige Diagonale am Winkel und sonst nicht. Wahrscheinlich. Wir haben irgendwann mal so Quatsch gemacht und eine andere komische Kästchenform angeguckt. In irgendeiner Frage schon, ich kann mich nicht mehr erinnern, was war. Aber ich habe so eine dumme Veränderung an eine andere Kästchen. Die Kästchenregel sagt hier, dass wir x minus 3 haben, mal die Dominante von den Kästchen hier unten. Da bitte ich darum, dass Sie mir gleich sagen, was sie ist. Das geht nämlich auch durch den Punkt. Was ist die Determinante hier unten von den Kästchen? Da
x minus 1 mal x minus 3.
Genau, einfach mal das. Und so klar. Für welche eingesetzte Situation jetzt klar? Dann sagen wir einfach, was die Eingänge sind. Ja?
3 in
1. 3 in 1. Für welche Eingänge ist die Situation klar? Ja?
3
in 1. Genau. Der Eingang hat hier Dimension was? Wissen wir das? Ja, wissen wir.
1.
Das heißt, in der Normalform, die wir basteln, egal ob Jean-Jean oder die Allgemeine, wissen wir jetzt schon, dass es da ein Kästchen geben muss, das so aussieht. Das ist gut. Welche zwei Möglichkeiten gibt es in der Jean-Jean'schen Normalform für den Rest? Also für das da. Sieht das so aus? Kann das anders aussehen? Ich meine jetzt noch das, was da unten so Platz hat. Welche Möglichkeiten gibt es da? Mehrere weiter? Okay, Sie, ja, wann kommen Sie dann hin? Sie dürfen
dann. Naja, also entweder haben wir dann ein Zweikreuz-Zweikästchen,
ja?
Entweder drei oder.
Moment mal, wie sieht ein Zweikreuz-Zweikästchen aus? Was muss ich erst reinschreiben?
Erste Zeile praktisch Nummer 1.
So, ne? Das ist die eine Möglichkeit. Oder was ist die andere Möglichkeit? Was ist die andere? Ja?
Ja, theoretisch noch zwei Jean-Jean-Löcke mit drei jeweils.
Genau. Und das war's. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Wenn ich also zu Jean-Jean möchte, dann kann ich da sehr früh so eine Abbiegung nehmen und kann das eingrenzen auf zwei Möglichkeiten. Dann muss ich mir überlegen, welche Rechnung brauche ich jetzt noch, um zwischen diesen beiden zu unterscheiden. Bei der allgemeinen Normalform schlage ich vor, dass wir den Umweg gehen. Wir berechnen erst Jean-Jean. Und wenn wir die Blockstruktur haben, dann wissen wir, dass die Blockstruktur mit der allgemeinen Normalform übereinstimmen muss. Und dann müssen wir nur gucken, falls es ein 2x2-Block gibt, wie dann dazu der allgemeine Block aussieht. Aber das können wir dann ausrechnen, wenn wir so weit sind. Es gibt andere Möglichkeiten, aber wenn wir jetzt hier so dabei sind, schlage ich vor, so zu machen, weil man sich so der allgemeine Normalform gut nähern kann. Okay, wie entscheiden wir zwischen diesen beiden? Das ist jetzt JNF, wenn wir das entscheiden wollen. Und ich bitte vor allem die, die jetzt sich gewünscht haben, dass wir darüber nochmal reden, im Zweifel dann zu intervenieren und zu sagen, nein, Moment, stopp, 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 ich habe dazu noch Fragen. Oder die Fragen aufzuschreiben und dann können wir das später nochmal genauer besprechen, okay? Sehr gut, sehr gut. Jetzt dürfen alle was sagen.
Muss die Dimension vom Eigenraum zu 3 betrachten?
Ja. Halte ich mal fest, als ich hier, aber ich habe noch mehr Hände gesehen. Alle dürfen jetzt was sagen. Wer möchte noch was sagen? Ach so, alle wollten das sagen. Das geht natürlich auch. Ja, was machen wir? Was macht ihr? Wie finde ich denn jetzt raus? Ja?
Alpha minus 3 mal mit dem Schappel. Und darfst du nicht rein und darfst du
ja, da reicht ja vielleicht der Draufstarre, ne? Ransehen, die wenn wir uns Kern sehen, bla bla bla. Ah, müssen wir vielleicht gar nicht ausrechnen. Oh, oh. Okay, Abbildungsmatrix zu Alpha minus 3 mal Identität. Schreiben wir hin. Und starren drauf. Wer sagt mir, was die Matrix ist? Wir sind irgendwie schießen, mal gucken, ob er das jetzt berechnen. Ja, ich werde mit Sie anfangen.
0, 1, 1, 2, 1, 2, minus 1.
0 was?
0 minus 1, minus 1.
0 minus 1, minus 1, ja, finde ich gut.
0 minus 2, 0.
0 minus 2, 0.
0, 2, 0. 0.
Genau. Da haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet, aber wir hätten oben auch direkt einmal drauf standen können, der zweite Basisvektor ist in allen Vektoren zum eigentlichen 1. War jetzt egal, ne? Wir hatten ja auch keine Basis gegeben, aber da hätte man schon sehen können, dass der Eigenwert 1 vorkommt. Der Eigenwert 1 ist ja aber eh unproblematisch. Und es hat ja niemand gesagt, wir sollen eine Basis aus Eigenvektoren hinschreiben. Wir sollen ja nur so eine Jordan-Normalform hinschreiben. Noch keine Basis. So, was haben wir gelernt? Wir haben die Matrix, bitte starren Sie draus und sagen Sie mir irgendwas Interessantes, was uns weiter nicht. Da drin wird es notieren. Was ist mit dem? Hast du eine Frage?
Nein.
Dann mache ich jetzt hier weiter mit Ihnen.
Wir können jetzt die Dimension vom Einraum Grunde erkennen, da wir die Dimension von dem Bild, also von Alpha minus Gamma, die identische Abbildung sehen. Das ist die Dimension 2, da der zweite und der dritte Zahlenvektor vielfach voneinander sind.
Genau, die sind vielfacher voneinander, aber der liegt nicht immer Zeugnis davon, das heißt, wir haben 2, also hat das Bild immer nur 2 und das heißt dann was?
Das heißt, der Kern hat dann die Dimension 1 mit der Dimensionsformel.
Okay, und was heißt das für den Einraum?
Und die Dimension vom Kern und die Dimension vom Einraum sind gleich.
Okay, die Dimension vom Kern davon ist dasselbe wie die Dimension vom Einraum zu 3. Moment, ich schreibe nur irgendwas hin, denn wir sehen jetzt immer ganz gut, ich schreibe nicht. Und ich persönlich mag das. Aber so ein bisschen sollte das verstehen. Der Einraum zu 3 hat jetzt also welche Dimensionen? Müssen Sie schon einmal aussprechen, glaube ich. Ja, 1. 1. So, das will ich jetzt gar nicht werten, ob das gut oder schlecht ist, denn wir haben ja nur gesagt, wir würden gerne differenzieren zwischen diesen beiden Matrizen. Können wir das nicht? Welche ist es?
Da die Dimension 1 ist, gibt es einen Jordan-Block, also es ist die obere.
Ja, hier ist es. Hier ist es. Denn wir können ja nochmal wirklich argumentieren, nur für den Fall, dass es gefragt wird. Wenn das hier die Jordan'sche Normalform wäre, dann würde die Diagonalisierbarkeit, die man daran erkennen kann, dazu führen, dass der Einraum zu 3 die Dimension 2 hat. Schließlich kann man ja hier sogar sehen, dass 2 der Basisvektoren zum Einraum gehören, also da mindestens was zweidimensional schon sein muss. Aber da wir gesehen haben, dass der Einraum zu 3 die Dimension 1 hat, kann das keine Abbildungsmatrix für die Abbildung sein. Also muss es wieder sein. Also ist das. Wir noch schon mal haben. Jetzt gucken wir noch mal eben, wie man zur allgemeinen Normalform kommt. Größe und Anzahl der Blöcke sind gleich. Deswegen lasse ich mal diesen Einerblock da oben so stehen. Aber der Zweierblock hier, der wird sich jetzt verändern. Denn in der allgemeinen Normalform, da hat man doch immer dieses, also wenn man das von Null aufmacht, ohne das, was wir jetzt gemacht haben, dann fängt man ja so mit einer Zerlegung an in Alpha unzerlegbare und dann überlegt man sich, wie diese Blöcke aussehen über der alpha-typischen Struktur und unten stehen diese Koeffizienten in einer Reihenfolge mit negativen Vorzeichen, bla bla bla. Wie sieht es jetzt praktisch aus? Welches Polynom muss ich mir angucken, um hier die richtigen Koeffizienten einzutragen? Ich weiß ja schon, ich habe hier eine 0 und hier eine 1, aber da unten muss noch irgendwas hin. Was brauche ich jetzt dafür? Gut, gut, gut. Ja, fangen Sie an.
Das Minimal, nein, wir brauchen die Koeffizienten von dem Teil x minus 3 Alpha.
Genau. Wir brauchen sozusagen Alpha eingeschränkt auf das Stück, das zu diesem Block gehört. Da das dann zu einer Zerlegung in Alpha unzerlegbare Teilräume gehören wird und dieses Stück dann alpha-zyklisch ist, wissen wir, dass charakteristische zum Minimalpolynom dasselbe sind. Das heißt, wir müssen wirklich nur einmal ausrechnen, was ist x minus 3 zum Quadrat, was sind die Koeffizienten, die dann da unten hin müssen. Da kommt dann gleich noch eine kleine Hürde, denn die richtigen Koeffizienten müssen da in der richtigen Reihenfolge für die richtigen Vorzeichen stehen. Aber sonst haben wir jetzt alles. X Quadrat minus 6x plus 9 ist unser Polynom. Und jetzt kommt die Preisfrage: Was muss in die Matrix? jetzt bin ich gespannt. Aber Sie haben das so gut gemacht. Sie haben alle Schritte so gut gewusst. Das ist ganz toll. Ja.
Nun, wir müssen die Koeffizienten von hinten anfangen.
Ja.
Und die anderen Vollzeichen. Also
minus 9,
minus
6. Und dann?
Na, dann von hinten anfangen reinzuschreiben. Also vorne die minus 9 und hinten die minus 6.
Hat jemand einen anderen Vorschlag? Sind alle einverstanden? Haben wir es richtig gemacht? Und so passiert es. Ich habe noch eine, aber ich würde erstmal gucken, wie spät es ist und was sie so sagen. Hat Ihnen das ein bisschen weitergeholfen?
Ja.
Das ist aus der allgemeinen Normalform. In der allgemeinen Normalform haben die Blöcke folgende Struktur: 0 auf der Diagonale passt bis ganz unten. Daneben eine 1. Passt bis ganz unten und in der letzten Zeile passiert das, was wir da gerade gemacht haben mit den Koeffizienten von den Normalpronomen, von hinten angefangen, in anderer Reihenfolge und anderen Vorzeichen. Da hätten Sie das. Das steht irgendwo. Das sind einfach diese Matrizen, die daher kommen, dass man Alpha auf einen alpha-typischen Teilraum einschränkt. Und das passiert, wenn man eine Zerlegung macht in alpha-unterlegbare Teilräume. Daher kommt ja die allgemeine Normalform. Das so zu machen kann aber irgendwie nervig sein. Ich finde es ganz oft intuitiver, mit Jargon anzufangen. Und dann die Blöcke, die größer sind, so umzumodeln. So, und da wir diese Form kennen, kann man das hier, das ist halt niedlich, deswegen erkennt man es nicht so vorne. Aber das ist das deutsche Struktur. Ja.
Und wenn man die Jordan-Normalform hat, sind die Größe der Blöcke identisch bei der allgemeinen?
Ja. Okay. Größe und Anzahl der Blöcke sind bei beiden allgemeinen Formen gleich. Weil ja beides daher kommt, dass man, oder weil man sich beides so vorstellen kann, dass es daher kommt, dass man den Vektorraum so zerlegt. Aber in dem einen Fall sucht man halt nach einer Zerlegung, wo man Eigenräume sieht. Und in dem anderen Fall sucht man, oder wo man etwas sieht, was nah an Eigenräumen kommt. Das, manche nennen das verallgemeinerte Eigenräume. Das, was zu diesen Blöcken hier von dieser Form gehört. Ich habe das, glaube ich, so gelernt. Ich muss nochmal ganz zurückgucken, weil es lang her ist. Aber ja, also so kann man argumentieren, dass Anzahl und Größe der Blöcke gleich sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum man zwischen diesen beiden Formen dann so einfach hin und her wechseln kann. Wenn man die eine hat, dann hat man schon sehr viele Informationen über die andere. Also so. Ja. Ehrlich gesagt, mache ich so am liebsten. Wenn ich selber gefragt werde, ich schreibe immer erstmal nach Ordnung und dann gucke ich, was ich noch gefragt wurde. Ja. Oder es kann natürlich auch sein, dass ich in Richtung Jordan nicht komme, weil das Polynom nicht zerfällt. Ne? Wenn ich dafür jetzt was stehen habe, die x auf 1, dann kann ich Jordan gar nicht hinschreiben. Das heißt, dann muss ich mir überlegen, was habe ich noch für Infos und wie kann ich dann das fehlende Stückchen ergänzen, damit ich dann die allgemeine Form schreiben kann. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht wichtig. Was noch? Ja.
In der Polynom kam mal die Frage, auch was passiert, wenn wir den Eigenwert mit Dimension des Eigenraums irgendwie 5 oder 6 oder so haben,
ja.
Du hast theoretisch mehrere Kästchen
ja.
mit größeren Größen entwickelt. Das war es wie 3.
Ja, wollen wir mal es bauen?
Genau, dann ist ja immer noch die Frage, fällt denn, wenn es jetzt 6 ist, dann haben wir eine große mit Größe 3, sind dann die anderen 3 Einser?
Moment, stopp. Augenblick, ich gehe mal wieder an die Tafel da drüben. Wir fangen mal an zu malen, denn ich habe da was gehört gerade, wo ich mir sicher bin, dass das ein Missverständnis war. Augenblick. Also, was ist schon drin? Sie wollen einen Eigenraum mit Dimension 6 haben?
Ja.
Okay. Sagen wir, der Eigenwert ist 2?
Ja.
Der Eigenwert ist 2. Dimension des Eigenraums ist 6. Sollen noch andere Eigenwerte rumlaufen oder wissen wir schon, dass unsere Matrixgröße 6 mal 6 heißt?
Es würde auch Größe 6 mal 6 dann geben. Weil ansonsten bei den anderen kommen wir ja dann wieder klar. Es geht wirklich nur um diesen einen Eigenwert. Also es ist okay, wenn es.
Na Moment! Wenn die Matrix nur Größe 6 mal 6 hat, dann müssen wir in diesem Moment ja bescheiden. Nur dann, wenn sie größer ist, wird sie interessant. Deswegen habe ich das gefragt. Also Sie wollten jetzt nicht voraussetzen, dass die Matrix auch nur diese Größe hat, sondern Sie wollten auch größere Matrix haben.
Ja.
Ah, okay. Das ist interessanter. Und wir reden über Jargon. Wie viel trägt jeder Jargonblock zur Dimension des einen Raums bei? Zeigen, sagen kannst du. Wie viel trägt jeder Jargonblock zur Dimension des einen Raums bei? Wer mit nur einem Einheit? Da zeigen Leute mit Fingern. Ja. Wer verwendet das sagen will? Für die Video Leute ist das doof, die sehen sie. Ja. Genau, jeder Block trägt eine weitere Dimension des einen Raums. Das heißt, wir wissen jetzt, es gibt 6 Blöcke. Aber wie die dann aussehen, das kann total unterschiedlich sein. Wenn wir in der Dimension wir keine Schranke haben, sondern wenn die Matrix riesig groß sein kann, dann könnten wir hier einen 10 Kreuz 10 Block haben. Und der trägt einen bei zur Dimension. Das heißt, wir haben da die 2, aber daneben eben auch lauter 1. Ein Block und leider ist der Beitrag zur Dimension des einen Raums nur 1. Also brauchen wir wohl noch einen. Der ist dann vielleicht noch 5 Kreuz 12. Und dann haben wir hier gleich noch 27 Kreuz 27. Die Größenverhältnisse stimmen natürlich nicht. Und dann haben wir hier vielleicht 2 Einzelgliedrige und dann da unten noch irgendwas Monströses. 2025. So, überhaupt nicht maßstabsgetreu, aber niemand sagt, dass unsere Abbildungsmatrix nicht so aussehen könnte.
Und kommen wir irgendwie an die Größen ran? Also, weil wir sind ja nur in der Lage, die Größe des größten Kästchens anhand der geometrischen Vielfachheit zu bestimmen.
Genau.
Und was machen wir mit dem, also da würden wir ja die 2025 in dem Beispiel jetzt rauskriegen.
Genau, das ist was wir uns nicht angeguckt haben, einfach weil unsere Beispiele es nicht hergegeben haben, aber da müsste man jetzt noch dran. Wie macht man das algorithmisch? Denn wenn die Matrizen so groß sind, will man es ja nicht mehr mit der Hand machen. Also wie löst man jetzt algorithmisch? Wie kommt man daran, nicht nur wie groß ist der größte Block, sondern hier unterscheide ich jetzt zwischen, gibt es jetzt diesen großen Block mehrmals oder gibt es den nur einmal und dafür aber noch andere, die kleiner sind und wie setzt sich das zusammen? Ja, das haben wir tatsächlich in der Vorlesung nicht gesehen. Wie das,
das ist jetzt auch nicht für die Klausur.
Nein, das sind für so viele Wand. Nee, ich dachte, ich gebe Ihnen nicht so was Großes. Ich hoffe, das ist zu viel.
Ja, aber also, es würde ja auch gehen, wenn das Größte jetzt 3 ist, dann selber noch die Frage, haben wir jetzt 3 Einerblöcke dazu oder haben wir eine 2er mit einem Einer? Und über diese.
Nee. Wenn man nicht die Größe festgelegt hat, dann gibt es bei allem, was wir angucken, gar nicht so viele Möglichkeiten. Nee, weil man da, also bei allem, was wir gemacht haben und auch noch bei deutlich größeren Beispielen, hat immer die Info, die wir hatten, ausgereicht, weil man ja reinpuzzeln muss, wie die Blöcke reinpassen und wie man auch die richtige Dimension des Eigenraums bekommt. Also den Fall hatten wir nicht. Da muss es schon relativ groß sein und es muss ja alles für einen Eigenwert passieren. Wir hatten es ja auch häufig, dass wir mehrere verschiedene hatten. Ja, also da sind wir relativ weit weg von. Aber ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe auch mal überlegt, ob ich ein Beispiel puzzeln soll, was gerade groß genug ist, dass man sich diese Fragen stellen muss. Aber wir brauchen so viele Sachen Beispiele. Ja. Wenn Sie da sehr neugierig sind, kann ich natürlich mal gucken. Aber es ist nicht klausurrelevant, weil da alles überschaubar ist und ich da sehen will, ob Sie alle Techniken aus der Vorlesung beherrschen. Und die führen uns nur so weit. Die lösen nicht alles. Die lösen nur nicht alles. Da müssen wir dann wieder herkommen von der Zerlegung des Vektorraums in die alpha unzerlegbaren Teilräume. Dann ist alles klar, dann weiß man, wie viele Blöcke man hat. Denn jeder alpha unzerlegbare Teilraum gibt ja einen Block. Und die Anzahl der Blöcke sagt dann ja auch schon so viel. Was machst du? Ja.
Wenn wir jetzt zum Beispiel den einen Wert 2 hätten, aber die Dimension des einen Raums 4 ist.
Ja.
Könnten wir zum Beispiel bei einer 4 Kreuz 4 Matrix einen 2er und einen 3er Block, einen 2er Block haben, also 2 mal 2, 2 mal 2.
Okay, und dann malen wir mit. Also die ist 4. Und jetzt malen wir in der Matrix 2 mal 2 mal so. Oder 4 einer.
Nee, oder 1 und 3.
1 und 3?
Ja.
In beiden Fällen kann, da muss jetzt noch mehr passieren, weil nämlich der Einraum bisher nur Dimension 2 hat. Das ist noch nicht groß genug. Das heißt, jetzt bräuchten Sie noch mehr. Aber hier, an der Stelle ist die Info, die wir haben, stark genug, Bei einem von der Dimension 4 kann weder das noch das passieren. Das ist beides ein von der Dimension 2. Und die Blockgröße, wenn das jetzt alles wäre, dann würde die Blockgröße uns ja was sagen. Wir wissen ja, wie groß der große Block ist. So kann man zwischen den beiden unterscheiden. Was noch? Was noch, was noch? Ja? Publikumsjoker, woher wissen wir die Größe der Blöcke? Ja?
Die Größe des größten Blocks ist die geometrische Vielfachheit minimal.
Wenn Sie über Polynome sprechen und über Vielfachheit, dann ist es immer eine algebraische.
Ja, nee.
Also, Moment, wir puzzeln das jetzt zusammen.
Die geometrische Vielfachheit. Die Dimension des Eigenraums.
Die Dimension des Eigenraums, sagen Sie, gibt an, wie groß der größte Block ist. Das passt nicht. Denn hier zum Beispiel, wir hatten hier die Dimension des Eigenraums war 6, aber wir hatten hier riesige Blöcke. Nee, die Dimension des Eigenraums sagt, wie viele Blöcke wir haben. Was gibt uns die Größe des größten Blocks? Oder eines größten Blocks? Vielleicht gibt es ja mehrere von der Größe.
Die algebraische Vielfachheit.
Von was wo?
Von dem Eigenwert.
In welchem Polynom?
In welchem Polynom? In den charakteristischen.
Würden Sie das auch sagen? Das heißt, dann müssen wir nochmal in die Vorlesung gucken. Hausaufgabe. Aber da haben Sie gesehen, wo Sie gucken müssen. Sie müssen in das entsprechende Kapitel gucken. Eigenwerte, Eigenräume, Normalform. Und da, wo es um charakteristisches und Minimalpolynom geht, die algebraische, die geometrische Vielfachheit, da wird es stehen. Und dann können Sie nämlich, ich sage das deshalb, weil es sich lohnt, nochmal die Resultate zusammenzupuzzeln, welche Info steht wo, damit, wenn Sie in der Klausur argumentieren sollen, Sie dann eben sehen hier, das rechne ich aus, jetzt weiß ich, wie die Blöcke aussehen, jetzt weiß ich, wie viele es gibt, jetzt weiß ich, wie groß der größte ist und das steht da, 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 da. Also ruhig nochmal wirklich da reinlesen, da reingucken, was steht da. Aber Sie haben jetzt gesehen, Stichwort Polynome, Stichwort algebraische Vielfachheit. Was noch? Nach mehr Fragen, nach mehr Anmerkungen. Haben wir dann nachher überhaupt noch was zu besprechen? Ja? Also ich werde da sein, ich habe nur das Gefühl. Also, Sie wissen ja schon so viel. Sie haben hier so viel schon selber einfach hingekriegt. Das ist gut, das wird Spaß machen nachher. Da kann man ja fortgeschrittene Aufgaben machen. Irgendwas Großes, Komplexes. Wir können Mindmaps zusammenmalen. Wir können irgendwelche großen Aufgaben angucken. Was noch? Noch irgendwelche Hausaufgaben für mich, soll ich für nachher jetzt noch irgendwas vorbereiten? Also ist jetzt irgendwas offen geblieben? Wir können nachher nochmal Jordanische Normalform machen. Ich habe noch eine zweite, die können wir nachher machen. Okay, ich kann auch, soll ich für Sie eine kleine Checkliste zusammenstellen zu dem Zeug, was wir gerade gemacht haben? Würde das helfen, dass wir nochmal gucken? Und bei der Hausaufgabe bleibe ich aber. Gucken Sie in die Kapitel nochmal rein und puzzeln Sie selber nochmal die Resultate zusammen. Was steht wo? Aber wir besprechen nachher eine kleine Checkliste. Wir können für verschiedene Aufgabentypen eine Art Checkliste machen. Was ist wichtig? Wo machen Sie am meisten Fehler? Sowas. Okay. Das geht. Noch irgendwelche anderen Wünsche? Zeit ist um. Wir singen dann heute Abend. Ne? Heute Abend können wir spielen und singen. Oder? Einverstanden? Gut. Danke. Bis später.